Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Ihr Lieben, heute ist der 8. Januar 2024, ein historischer Tag für Deutschland. Darum wird es heute natürlich auch gehen, denn hier beginnt eine Bewegung, wie sie das Land vielleicht noch nie gesehen hat. Vorher aber, weil so viele Menschen von euch wissen wollen, wie ist denn das Wetter bei uns? Da gibt es einen sehr zuverlässigen Meteorologenfrosch. Der ist hier direkt gerade neben mich gehüpft und da sitzt er. Guten Morgen, lieber Andreas.
Guten Morgen, liebe Eva. Ja, Meteorologe bin ich nicht, aber ich kann das Wetter gut beschreiben. Und ich kann schon ganz allein den Wetterbericht lesen, habe auch die Kraft, alleine Telefonrechnung zu zerreißen. Also ein wahrer Held. Wir haben einen stahlblauen Himmel. Es ist sonnig, es ist ruhig. Wir erwarten allerdings einen Sturm. Irgendwann in den nächsten Tagen, genau kann man es noch nicht sagen. Der See ist dunkelblau heute, der Himmel hellblau, die Sonne scheint, Schnee 5 Grad minus, also eigentlich ein traumhaft schöner Wintertag. Also es ist so ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier, aber so ist es hier einfach.
Und ich beobachte gerade einen Fuchs, der sich bei uns hier breit macht. Und wir wollen sehr hoffen, dass unser Hund einfach weiter schläft und nichts merkt. Das wäre nämlich jetzt blöd. Also wir fangen mal an. Andreas, wir haben gestern einen ganz kurzen Sonderpodcast eingestellt. Da ging es um die Mobilisierung der Polizei. Du hattest da Hinweise bekommen von jemandem aus dem Innendienst, den du sehr gut kennst. Und wir erleben heute auf den Straßen Deutschlands, auch an den Grenzen zu anderen Ländern, etwas, was wir noch nie vorher in dem Ausmaß gesehen haben.
Ja, Deutschland hat eine Dimension des Protestes erreicht und zwar keine wohlstandsverwahrloste Protestaktion, die von Übersee organisiert wird, sondern eine Protestaktion, die von den Menschen selbst in Gang gesetzt wurde, die sagen, wir wollen jetzt etwas tun. Das sind die Menschen, die man sonst nie gesehen hat. Und zwar aus einem Grunde, weil sie nämlich die ganze Zeit gearbeitet haben, um das System überhaupt im Gang zu halten. Und ich glaube, auch deshalb haben sie so unglaublich viele Sympathien und dieses hilflose Gestammel der Mainstream-Medien, sie in die rechtsextreme Ecke zu drängen. Und dann suchen sie irgendjemanden oder stellen vielleicht sogar jemanden hin mit einer Reichskriegsflagge. Man weiß manchmal gar nicht, wie das zustande kommt. Und versucht dann solche Diffamierungskampagnen zu machen. Das sind wirklich jetzt Rohrkrepierer par excellence.
Ich meine, in die rechte Ecke werden ja alle Menschen geschoben, die nicht einverstanden sind mit der Regierungsarbeit. Das waren auch die Corona-Kritiker bzw. die Kritiker der Maßnahmen. Es waren aber auch diejenigen, die mit der Migrationspolitik der Bundesregierung, auch der Merkelschen, zu dieser Zeit damals nicht einverstanden gewesen sind. Und immer wieder, wenn auch Kritik an Transgender-Politik, an Gender-Politik, an Woke, an allem Möglichen kommt, zack, bist du ein Nazi. Und ich meine, die rechte Ecke, die jetzt auch die Landwirte, die Bauern und die sich anschließenden Berufsgruppen geschoben werden, Andreas, die ist doch längst voll. Da passt doch gar keiner mehr rein.
Das ist definitiv der Fall. Und wenn ich sehe, dass beispielsweise es Bundesländer gibt, wo die AfD mit 40% mittlerweile votiert wird von den Menschen und sie alle als braunen Mob zu bezeichnen, daran merkt man eben halt, wie absurd das ganze Theater mittlerweile ist und diese rechte Keule nicht zieht, schlicht und ergreifend, weil sie gar nicht existiert. Dieser Rechtsextremismus existiert doch nicht automatisch nur dafür, dass sich jemand für sich, für die Menschen, für seine Mitmenschen, für seine Familie einsetzen will. Das ist doch die ganz einfache Geschichte, die dahinter steht. Pauschalverurteilungen sind der falscheste Weg. Und wir sehen das ja auch, ich habe das gerade gesehen bei einem ARD-Korrespondenten, der dann geschrieben hatte, Reinhold Becker. Also es ist eine solche unverschämte Entgleisung und natürlich auch eine Demaskierung seiner selbst, der gesagt hat, Treckerfahren macht offenbar dumm. Und das zeigt natürlich letztendlich, auf welchem Level er sich selbst bewegt, wenn er mit solchen primitiven Vokabeln arbeiten muss.
Ja, also ich meine, das ist nicht der Einzige. Herr Becker hat sich immer hervorgetan mit solchen merkwürdigen Aussagen. Und es wundert dann auch nicht, dass die Zuschauer bei ARD und ZDF zurückgehen und der Unmut größer wird, was die GEZ-Gebühren angeht. Ich denke mal, es scheint ja so zu sein, Andreas, dass im Moment wirklich das Fass überzulaufen droht. Denn Es gibt ganz viele Themen, auf die die Menschen jetzt zurückgreifen, die schon lange stören, wo schon lange die Menschen vereinnahmt werden mit einer Politik, die sie überhaupt nicht unterstützen wollen und auch können. Die Energiepolitik, die Klimapolitik, all das, was jetzt zur Deindustrialisierung Deutschlands führt. Und jeder muss das mit ansehen und hat monatlich dann plötzlich mehr und mehr auf der Uhr. Und Andreas, meinst du, es ist, wie einer der Politiker es gesagt hat, ein Kipppunkt in Deutschland erreicht?
Ja, das könnte ein Kipppunkt sein. Wir müssen natürlich vorsichtig sein und das ganz genau beobachten, was dort gerade läuft. Aber eines ist definitiv richtig und auch gut an der Stelle. Die Mainstream-Medien, die Hofberichterstatter, die politische Kaste, die sich komplett abgekoppelt hat von den Menschen, die sich hinstellen und sagen, das Wetter könnte für uns sein, denn es könnte kalt werden und damit wird der Bauernprotest gefährdet. Das soll man bei den Bauern sagen, die gewohnt sind, bei Wind und Wetter, bei Minusgraden und sonst was, bei jedem Wetter unterwegs zu sein mit ihrer Thermoskanne. Das sind wirklich noch die Letzten, die das wirklich drauf haben und noch können. Und ausgerechnet, die sollen jetzt wegen eines Regens jetzt einknicken. Daran sieht man die Weltfremdheit, in denen die sich da selbst bewegen. Das ist eigentlich das ganz Tragische an der Geschichte. Und aber das ist auch der Vorteil, weil die Politik überhaupt noch nicht erkannt hat, zumindest nicht die offizielle, dass es überhaupt nicht um Bauern geht, auch nicht um irgendwelche Steuern von Agrardiesel, sondern die Grundsatzfrage gestellt wird des Systems, des Geldsystems, des Finanzsystems, dieser sogenannten Klimaagenda, einfach weil sie durchschaut ist, sie ist widerlegt und keiner glaubt es mehr. Und die großen Medienunternehmen verlieren jetzt tatsächlich die Fäden und die Zügel aus der Hand. Und das ist aus meiner Sicht eine gute Entwicklung, wenn endlich wieder eine vernünftige Diskussion in Gang kommt, weg von diesen Ideologien und diesen totalitären Systemen.
Gut, ich meine, es ist nicht nur in Deutschland diese Entwicklung sichtbar. Die sogenannte Klimapolitik der westlichen Länder, ich sage mal nur westliche Länder, weil wie COP28 in Dubai, die Klimakonferenz, gerade gezeigt hat, sind die allermeisten Länder nicht konform mit dem, was Frau Baerbock, Herr Habeck, Herr Özdemir, Herr Scholz und natürlich auch Herr Biden so aushecken, sondern viele sagen, wir denken überhaupt nicht daran, diese Klimapolitik, die den Wohlstand mindern wird, den die Menschen in vielen Jahrzehnten aufgebaut haben, dass wir das alles aufs Spiel setzen. Also dazu gehört China, dazu gehört Russland, dazu gehören die BRICS-Staaten sowieso, die arabischen Staaten, die zwar ein paar Lippenbekenntnisse kundtun, damit das Ganze nicht völlig aus dem Ruder läuft. Aber Andreas, bevor wir jetzt hier wirklich zu den aktuellen Ereignissen, die wir ja schon den ganzen Tag im Kanal auch abbilden kommen, möchte ich doch noch mal ganz kurz von dir eine Einordnung haben zu dieser grünen Klimapolitik, Energiepolitik, die keine ist, die nichts mehr mit Energie für die Bürger, für die Menschen zu tun hat. Ich bitte dich, das einmal einzuordnen, auch was die Statements und die Meinung der sogenannten Wissenschaftler und der echten Wissenschaftler dazu angeht.
Das ist ein interessantes Thema, dass du das ansprichst. Und ich wundere mich, dass du das tust, weil du auch dann wieder von mir wieder was hörst, was wir ja schon so oft besprochen haben auch. Aber das ist an der Stelle wahrscheinlich auch ganz gut. Diese Dynamik, die wir momentan spüren, ist eine hohe Motivation. Und ich spüre zum ersten Mal eine Motivation, die aus Deutschland kommt, von Menschen, die sagen, wir wollen wieder Perspektive haben und wir werden uns diese Perspektive holen. Nicht erobern. Sie greifen übrigens nicht die Regierung an, sondern sie verteidigen sich gegen die Regierung. Es ist ein Riesenunterschied. Was die Bauern machen, ist kein Angriff auf die Regierungsstrukturen, sondern eine Verteidigung gegen die Angriffe der Regierungsstrukturen. Eine völlig andere Situation. Es ist nicht nur ihr gutes Recht, sondern eigentlich auch unter den Schöpfungsgesetzen her gesehen ihre regelrechte Pflicht, sich für die Gesetze der Natur einzusetzen. Und dazu gehört vor allem die eigenverantwortliche Handeln, das eigenverantwortliche Handeln. Das könnte übrigens auch einige Wissenschaftler jetzt aus der Reserve locken, die sich beim IPCC und so weiter haben kaufen lassen und diese Klimaagenda, die man längst an vielen Kanten widerlegen kann. Jetzt könnte man ja darüber diskutieren, inwieweit diese IPCC-Daten auch richtig sein können, aber man lässt ja keine Argumentation zu. Und das gibt zusätzlich Energie in diese gesamte Thematik rein, indem man nämlich sagt, okay, wir haben hier unser Dogma, das wird verkauft und das wird durchgezogen. Und wenn man dann die Strukturen sieht, Bill & Melinda Gates Stiftung, WHO, aber auch die Welthandelsorganisation, die WTO beispielsweise, WEF, UN und alle, wie sie da sind, inklusive der Zentralbanken und der Digitalisierungsarien, dann spüren wir hier, dass hier alle an einem Strang ziehen, aber gesteuert durch einige wenige Philanthropen. Das sind also Personen, Privatpersonen, die mehr Vermögen privat ihr eigen nennen, als viele Staaten an Wirtschaftskraft insgesamt aufbringen, die meisten Staaten sogar. Und das wird den Menschen jetzt immer klarer. Diese ganze Klimadebatte ist letztendlich ein gigantischer Coup zur Umverteilung von Vermögen, von fleißig nach reich. Die Fleißigen sind mittlerweile auch schon fast weg. Das heißt, der Mittelstand ist massiv zerstört worden. Deindustrialisierung in Europa, gleichzeitige Reindustrialisierung in USA, weil die Unternehmen, die noch halbwegs überleben und stabil sind, wandern jetzt eben halt in den Westen rüber. All diese Faktoren und ich bin froh darüber, dass ich da mit dir auch hier an dieser Sendung immer mit dran teilnehmen darf, weil ich dann auch immer wieder versuchen kann, diese Zusammenhänge mal aus meiner Sicht rüberzubringen. Und die Zuhörer müssen natürlich selbst entscheiden, ob sie dem folgen oder nicht. Sie können ja auch sagen, was erzählt der für einen Käse? Völlig in Ordnung, das sehe ich anders. Das dürfen sie natürlich. Aber wir haben jetzt momentan eventuell einen Knoten, dieser gordische Knoten, der auseinandergeschlagen wird. Und ich wünsche es mir so sehr, dass dann wieder Frieden kommt. Es könnte jetzt das große Nadelöhr sein, zumindest was Europa anbelangt und dann eben halt auch der Durchbruch.
Ja, ich danke dir für diese Einordnung. Wir haben ja auch in den letzten Jahren mit unserer US-Redaktion gemeinsam die Hintergründe der Lebensmittelproduktion durch Landwirte, durch Bauern, hier heißen die Farmer, durchleuchtet und stoßen da immer wieder auf eine Art Agenda. Ja, Verschwörung. Ist aber keine Verschwörung, denn man kann diese Agenda genau verfolgen und es gibt zahllose Fakten, Informationen, Hinweise, die nicht nur Indizien, sondern Beweise dafür sind. Das Thema werden wir beide entweder heute oder morgen noch in einem Sonderpodcast aufgreifen, denn es gibt dazu eben, wie ich es gerade schon gesagt habe, sehr bewegende Einsichten, was eigentlich weltweit zumindest wieder von den westlich geführten Ländern geplant ist. Und ich möchte jetzt mal, Andreas, bevor wir dann auch weitermachen, kommen auf das, was aktuell gerade passiert. Also es ging gestern schon los. Wir hatten ja auch gestern diesen Sonderpodcast über die Polizei gebracht, dass also die Polizei sich auf größere Proteste und Aktionen auch vorbereitet. Es gibt gerade eine Eilmeldung, die verbreitet wird in den sozialen Netzwerken, dass die Polizei eine große Demo in Dresden unvermittelt angegriffen habe. Pfefferspray heißt es, Schlagstöcke und ja, es scheint da offenbar schon zu großen Zusammenstößen zu kommen.
Ja, wir hatten das natürlich schon irgendwo auch erwartet, dass das sein wird. Und jetzt geht es darum, dass vor allem die Demonstranten gegen diese totalitären Eingriffe dieser Staatsfragmente, die versuchen wollen, jetzt mit aller Kraft ihre Pfründe zu sichern, dass wir jetzt nicht überreagieren, dass die Menschen, die dort vor Ort sind und demonstrieren, wissen, dass die Zeit jetzt für sie arbeitet. Und diese Schlagstöcke und diese Pfefferspray-Aktionen ist die Hilflosigkeit eines erodierenden Staates, der die Macht verloren hat. Und Herr Kretschmer und alle, wie sie heißen, wir merken ja ihnen, an, die nackte Angst im Gesicht, Herr Weil, der mittlerweile einknickt. Ich weiß nicht, ob du das auch noch mit drin hast in deinem Thema. Okay, da kommen wir noch mal drauf. Und ich habe es mir nämlich nicht angesehen, was wir heute für eine Agenda haben, was unsere Sendung anbelangt. Wir haben ja auch unsere kleine Agenda. Nein, diese Situation war klar. Wir hatten übrigens im Dezember 2022 über unsere Redaktion in USA haben wir ein Video gemacht und das könnt ihr finden jetzt bei uns auf der Seite, noch oberhalb des Podcasts hier. Das solltet ihr euch vielleicht nochmal angucken. Damals noch Verschwörungstheorie. Es geht nämlich um die Vernichtung der gesamten bäuerlichen Strukturen, der regionalen Strukturen zur Versorgung der Menschen. Böse Verschwörungstheorie, aber wir hatten gerade vor ein paar Tagen, und das ist der wichtigste Punkt aus meiner Sicht, gehört, dass Herr Tedros von der WHO eindeutig eine Aussage gemacht hat, dass die gesamten bäuerlichen Betriebe eindeutig aufgelöst werden müssen, um dann einer zentralen Ernährungsversorgung über Kunstfleisch, wahrscheinlich über 3D-Drucker oder über genmanipulierte Nahrungsmittel, um das dann zu verändern. Es geht also quasi längst nicht um irgendwelche bäuerlichen Strukturen, sondern es geht hier auch um den Erhalt der Menschheit, der Eigenverantwortlichkeit.
Jo, also ihr Lieben, ihr verfolgt das ja jetzt auch schon seit vielen Stunden mit. Seit gestern Abend haben Bauern, Landwirte in ganz Deutschland und an den Grenzen Deutschlands Autobahnauffahrten und Straßen blockiert. Also sie blockieren wirklich, du kommst da kaum durch, außer Polizei oder Rettungswagen möchten durch. Die Bilder, die man da sieht, kann man wohl bis jetzt sagen, da sind die Landwirte sehr einsichtig, sehr kooperativ, fahren zurück, lassen die Fahrzeuge durch und schließen das Tor dann wieder, wie einer es ausgedrückt hat. Sie nehmen Kurs nicht nur auf die großen Städte, sondern sie sind auch in kleineren Ortschaften unterwegs. Eigentlich bekommt ganz Deutschland diese Unruhe im Land mit. Inzwischen haben sich viele andere Gewerke angeschlossen, Spediteure sowieso, Handwerker, Bäckermeister und viele mehr. Und man merkt einfach, die Menschen sind fertig mit der Ampelpolitik. Und ich glaube, die Unzufriedenheit hat wirklich einen Höhepunkt erreicht. Und die Deutschen, von denen ja auch das Ausland immer wieder sagt, wie lange halten die das noch aus? Wie lange halten die noch durch? Wieso akzeptieren die Deutschen diese Migrationspolitik, mit der Frau Merkel schon angefangen hat? Andreas, ich habe den Begriff heute schon mal genutzt, aber das Fass läuft über.
Ja, und wir sehen das gerade. Ich habe das gesehen aus meiner alten Heimat, aus der ich mal gekommen bin. Minden nämlich, dort ist der Mittellandkanal, dass selbst die Binnenschiffer sich angeschlossen haben. Und das ist ein ganz wichtiges, sensibles Instrument, die Binnenschifffahrt. Weil nämlich unglaublich viel, das ist den meisten Menschen gar nicht klar, Material, Schüttgut und so weiter transportiert wird durch die Binnenschifffahrt. Und auch diese Binnenschiffer sind massiv gebeutelt worden. Und ich freue mich sehr darüber, dass sie an der Stelle mit Flagge zeigen und wünsche ihnen den Mut, das auch durchzuhalten. Und haben dann den Mittellandkanal bei Minden, das ist also in Ostwestfalen, eben halt gesperrt. Hochinteressant, in welche Richtung das geht. Und es könnten noch mehr Berufsgewerke kommen und dann bleiben zum Schluss nur noch die Politiker über. Das heißt, die Nichtleistungsträger. Das sind nicht diejenigen, die die Gelder erwirtschaften, sondern das sind die, die die Gelder ausgeben. Die bleiben dann nur noch über. Und wenn die Leistungsträger ausfallen, dann können die Leistungsverteiler nichts mehr verteilen. Und genau das ist das, was da jetzt hintersteht. Und da ist jetzt die nackte Angst auch bei vielen Politikern in den Augen zu sehen, zumindest diejenigen, die halbwegs die Zusammenhänge überhaupt verstehen. Ein Großteil versteht das ja nicht einmal.
Ja, jetzt sehe ich gerade eine Meldung, die läuft bei Twitter herum. Und zwar heißt es, dass auch Österreich und Ungarn sich auf den Weg gemacht haben nach Deutschland. Und damit, so heißt es hier bei Mike Schmidti, zu dem sogenannten Generalstreik. Da heißt es, dass Österreich, Ungarn, auch Frankreich mitmacht, die Niederlande sich an den Grenzen einfindet, Belgien, Luxemburg, Polen.
Polen hat gestern ganz viele Trecker rübergeschickt. Bitte? Polen hatte gestern eine ganze Menge Traktoren rübergeschickt.
Ganz genau. Also es weitet sich aus. Hältst du es für möglich, dass das eine europaweite oder EU-weite Aktion wird?
Auf keinen Fall EU, sondern Europa. Und das ist das ganz Wichtige hier. Und das macht mich auch so heiter an dieser Stelle, auch wenn die Situation so schwierig ist und auch Probleme sein können. Heiter ist wahrscheinlich der falsche Begriff, aber man hat plötzlich so diese innere Aufbruchstimmung. Die Europäer können es nämlich alleine. Dazu braucht es keine EU. Im Gegenteil, die EU ist ein Instrument, um die Europäer in der Entscheidung ihres eigenen Lebens zu behindern. Das ist eine Lobbystruktur, nichts anderes. Das hat mit Demokratie überhaupt nichts zu tun. Und wenn ich sehe, dass Ungarn, die ja EU-kritisch sind, Polen, die EU-kritisch sind, und wenn man sieht, wie diese Menschen durch EU, durch die Medien, durch USA gespalten werden, es werden ständig irgendwelche Demarkationslinien aufgebaut, psychologischer Art, Polen gegen Deutschland und so weiter. Und jetzt halten die Menschen plötzlich in Europa zusammen. Und das ist das vereinte Europa, was man sich wirklich wünschen kann, wo jeder autark ist, national selbstständig ist, das ist wichtig, aber gemeinsam eben halt an demselben Seil zieht und möglichst auch noch in dieselbe Richtung.
Ja, wenn wir uns so anschauen, also wir sehen auf der einen Seite die immer stärker werdende Entschlossenheit der Menschen, die das nicht mehr mitmachen wollen. Bauern, Landwirte, Handwerker, Mittelstand, Spediteure, ab übermorgen, ab Mittwoch wird es auch einen Lokomotivführerstreik geben. Das ist wohl auch schon in trockenen Tüchern. Gastronomen wollen mitmachen. Andreas, normalerweise würde ich, wenn ich zu der Ampelregierung gehören würde, mich mit meinen Kollegen an einen Tisch setzen und sagen, okay, wir sind offenbar zu weit gegangen, wir haben maßlos überzogen, was können wir jetzt tun, wie können wir jetzt vermitteln, was können wir den Menschen anbieten? Aus meiner Sicht kann es nur sein, eine teilweise Rücknahme dieser verheerenden Klimapolitik, die ja wirklich jeden, der schaffen und arbeiten will und das Land mit am Laufen halten will, aus dem Land jagt.
Das wäre übrigens keine wirkliche Lösung aus meiner Sicht, aber das wäre ein intelligenter Impuls. Aber ich erwarte da nichts Intelligentes von der Regierung. Die einzige Chance, die ich aus meiner Sicht sehe, die auch den Menschen dienen wird, ist eine komplette Kapitulation dieses politischen Systems insgesamt. Und das könnte jetzt tatsächlich zu einem Neuanfang über eine mehr oder weniger starke chaotische Struktur könnte das führen, indem man das gesamte Parlament neu organisiert. Wir brauchen keine 700 Abgeordneten, das braucht keiner. Dass man beispielsweise Parteien automatisch aus den Parlamenten heraushält, Parteienverbot in Parlamenten, kein Parteienverbot generell, aber in den Parlamenten. All diese Dinge, die korruptionsanfällig sind, die genau zu diesen absurden Situationen gesamt geführt haben, die gehören jetzt tatsächlich auf den Prüfstand. Und wenn jetzt alle glauben, dann bricht die gesamte Welt zusammen. Nein. In Italien haben wir eine Erfahrung gemacht zum Beispiel. Über viele Jahrzehnte sind regelmäßig die Italiener ohne Regierung gewesen, weil die mit ihrem ganzen heißblütigen Mentalitätsstrukturen, weil die dann eben halt oft sich nicht einigen konnten. Da musste nachgewählt werden wieder. Teilweise war Italien 3-4 Monate ohne jedwede Regierung. Und das Spannende war, in der Zeit, wenn ein Staat ohne Regierung war, dann lief es insgesamt immer am besten für die Menschen. Die Wirtschaft blühte am meisten und alles lief eigentlich am besten ohne Regierung, weil diejenigen, die in der Regierung sitzen, keine Leistungsträger sind, nochmal, sondern Leistungsverteiler und Verwerter. Die Leistungsträger sind andere. Natürlich braucht man eine Organisation, aber komplett runtergefahren. Der Staat muss in die kleinste Norm zurückgefahren werden und hat nur gewisse Weichenstellungen zu machen, und zwar sehr, sehr vorsichtig.
Ja, und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Es ist für uns gar nicht so einfach, das hier in irgendeiner Weise zu ordnen. Aber wir versuchen es trotzdem, weil wir sind wirklich seit gestern hier im Einsatz und versuchen, das abzubilden. Wer unseren Kanal schon lange kennt, der war vielleicht heute ein bisschen erstaunt, dass wir so viele Bilder aus allen möglichen Städten über die aktuelle Lage gebracht haben. Aber ich denke mal, es ist wichtig, dass wir immer wieder, und das werden wir auch in so Abständen von einigen Stunden immer wieder machen, dass wir das, was so in den sozialen Netzwerken an Videos kursiert, hier einstellen und abbilden. Viele sagen, schreiben schon, wo soll man denn überall suchen? Also wir werden das machen. Wir werden euch hier mit allen Bildern und aktuellen Ereignissen auf dem Laufenden halten.
Ja, viele wundern sich wahrscheinlich wirklich, weil wir oft bei bestimmten Dingen, die gerade hochkochen und in den Medien eine wichtige Präsenz einnehmen, dass wir uns da merklich zurückhalten. Wir haben hier eine Situation, die historisch sein könnte. Es hängt davon ab, wie die Menschen wirklich durchhalten und wie stabil sie sich dem zur Wehr setzen, nämlich diesen Angriffen dieser Politik gegen die Menschen insgesamt. Und das ist der Grund, warum wir jetzt an dieser Stelle das erste Mal auch so stark mit einsteigen in eine Debatte, in eine Situation, weil sie tatsächlich eine Veränderung hervorbringen könnte. Nicht muss, aber kann.
So, ihr Lieben, also wir haben die Ankündigungen schon seit Tagen gehört. Wir wissen und haben gehört, was passieren wird. Wir haben hier versucht, euch vorzubereiten, dass ihr euch vorbereitet, dass ihr auch Vorsorge trefft für den Fall, dass erstmal gar nichts mehr geht in Deutschland. Und wenn ich mir die verstopften Straßen anschaue, so gehe ich davon aus, dass das auch passieren könnte. Ich weiß nicht, wie du es einschätzt, möchte ich darum gleich mal bitten, Andreas, denn es könnte tatsächlich sein, wenn die Spediteure, die ja auch bei den Protesten dabei sind, die Waren nicht rechtzeitig anliefern, in die Discounter bringen und auch Lebensmittel von A nach B nicht mehr gebracht werden können, weil die Straßen verstopft sind und weil die zuständigen Leute einfach an den Protesten mitbeteiligt sind und das vielleicht tagelang geht. Was kann man noch tun? Also wer jetzt noch offene Geschäfte findet, der sollte losgehen und sollte einkaufen.
Naja, ich denke mal, das sollte er gemacht haben. Und unsere Zuhörer, die werden wahrscheinlich schon eine relativ gute Vorsorge haben, was Essen, Trinken und so weiter anbelangt. Auch die Stromversorgung und so weiter. Also man sollte da schon am Ball bleiben. Wir müssen eines erkennen, wenn eine solche Aktion wie diese Woche mit den Bauern jetzt läuft, dann wird in dieser Woche das Land sich komplett verändern. Aber nicht nur für eine Woche und dann schalten wir um, die Bauern fahren nach Hause und alles ist wieder in Ordnung. Wir haben keine Lagerhaltung mehr, zum Beispiel bei Lebensmitteln, Medikamenten und so weiter im großen Stil, sondern die Lager sind Lager sind auf den Großtransportfahrzeugen. Das heißt, die LKWs, da sind die Lager drauf. Und wenn diese Lager im Prinzip jetzt gebremst werden und dann ein Stocken entsteht, dann wird die gesamte Infrastruktur der Supply Chain, also der Lieferketten, wird an der Stelle nachhaltig beeinflusst. Und wenn dann nach einer Woche die Bauern wieder zurückgehen, dann wird es viele Wochen dauern, bevor sich das erstmal wieder amortisiert. Denn das muss ja erstmal wieder alles entflochten werden. Denn es ist ja ein hochsensibles, komplexes System, momentan in einer äußerst kritischen Lage. Es wird überdehnt und dann reißen einige Ketten. Und gerissene Ketten lassen sich an vielen Stellen nicht gleichzeitig wieder reparieren. Und das heißt, es kann dann ohne weiteres sein, dass 4 Wochen oder sogar noch länger dann ein Wiederaufbau stattfinden muss, bevor wieder alles in eine gewisse Normalität kommt. Und das könnte natürlich auch in der Zwischenzeit dazu führen, dass die politische Kaste dann den Hut nehmen muss und nicht ersetzt wird, dass jetzt ein Herr Pistorius der Kanzler wird und Herr Scholz jetzt abdankt, sondern Neuwahlen. Ganz klar Neuwahlen. Und aus diesen Neuwahlen heraus müsste dann letztlich eine komplett neue Systemstruktur entstehen.
Ja, dein Wort. Wir werden es sehen. Also, wir haben ja in den Vorbereitungen der letzten Tage auch Positionierungen der Politiker gehört und auch der Mainstream-Medien. Und man kann wirklich sagen, die Politiker haben angefangen, von Hass und Gewalt zu sprechen. Und vielleicht haben sie es gar nicht gemerkt, dass sie selbst Hass und Hetze mit so mancher Aussage gesät haben. Also wenn ich daran denke, dass Herr Steinmeier von Hass und Gewalt bei der Causa Hallighoge Fähre, Habeck, gesprochen hat, die Polizei aber ganz klar zum Ausdruck gebracht hat, nein, es handelt sich eben nicht um Gewalt, dann frage ich mich, ob da im Vorfeld vielleicht schon Weichen genau in die Richtung gestellt werden sollten.
Naja, es sind eben Reflexe. Und dieser Herr Steinmeier, genau wie viele andere, die arbeiten reflexbehaftet. Alles, was in ihr Weltbild passt, das muss man in irgendeiner Form sensibel angehen und dann die Demonstranten zum Beispiel auch hinterfragen. Die werden dann eingeladen ins Bundeskanzleramt oder eben halt auch zum Bundespräsidenten, um mit ihnen in den Dialog zu kommen. Die werden dann überall letztendlich auch hofiert. Aber hier geht es eben halt um die Menschen. Das ist das Problem, was die Politik verloren hat. Es geht nicht um die Menschen, es geht nur um den Erhalt ihrer Position. Nichts anderes, und das sieht man jetzt in der deutlichsten Form, wenn man genau hinguckt, ist die Motivation für diese Diskussion, dass man sagt, das sind jetzt alles Rechte, das ist Hass erfüllt. Es geht um die eigene Angst, mit ihrer Unfähigkeit plötzlich rausgebotet zu werden und dann sehen müssen, wie man mit Arbeit lebt. Das kennen die nämlich zum großen Teil gar nicht. Und das ist das Problem. Die meisten grünen Politiker sind ohne jedwede Bildung. Ohne Bildung, die haben keine Möglichkeiten. Und wenn die bei McDonald's jetzt plötzlich Teller abwaschen sollen, dann werden sie feststellen, wie wenig man plötzlich verdient gegenüber dem, was man bekommt als Abgeordneter.
Ja, vielleicht ist es genau das System, das jetzt aufgebrochen werden sollte, müsste und könnte. Wer weiß. Also der Spiegel hat gesprochen vom Mistgabelmob im Vorhinein. Vertreter der Einheitspresse haben über einen gewaltbereiten Mob gesprochen. Also es kam ja ganz, Kartoffelmob war auch ein Wording. Und man hat einfach, glaube ich, so hatte ich den Eindruck, im Vorfeld versucht, das Protestpotenzial zu spalten und natürlich die wirklich berechtigten Anliegen der Bauern, der Landwirte einfach schlecht zu reden. Es gab einen Kommentator, der sogar eine Art Sippenhaft gegen alle Landwirte gefordert hatte. Und ich weiß gar nicht, aus welchem Loch der Ex-Vizekanzler Gabriel jetzt gerade rausgekommen ist, der wollte alle Beteiligten unter Androhung von 10 Jahren Haft vor Gericht stellen.
Ja, ja, es ist unglaublich. Und was ich gerade sehe, ein leitender ARD-Journalist bezeichnete die Bauern pauschal als dumm. Interessant. Trotzdem sind die Bauern alle auf die Straße gegangen. Auf die Idee zu kommen, einen Herrn Habeck als dumm zu bezeichnen, der sagt, die Unternehmen sind nicht pleite, die hören nur auf zu produzieren. Auf die Idee wird er nicht kommen. Aber Leute, die bewiesen haben mit ihren kleinen Betrieben, mit ihren großen Kapitaleinsatz. Man muss sich übrigens mal vorstellen, diese Traktoren, die dort überall sind. Ich habe jetzt erstmal klar geworden, wie viel von den landwirtschaftlichen Geräten überhaupt existieren. Die sieht man ja nicht. Die sind auf irgendwelchen Ackern, die sind dann zu bestimmten Ernte- oder zu irgendwelchen Säzeiten in irgendwelchen großen Scheunen drin. Und plötzlich sieht man sie in der Stadt und sieht, wie viele das sind. Ich habe das vorhin mal so grob überschlagen, was das für Milliarden alleine an Vermögen sind, die dort stehen, die finanziert werden müssen, damit die Bauern überhaupt diese Arbeit machen können. Es ist ja letztendlich so, dass da auch viel Geld im Spiel ist und das Ganze mit einem enormen Kapitaleinsatz stattfindet. Und wenn man sich dann die Gewinnquoten anguckt, die der Bauern, was sie an Margen machen durch ihre harte Arbeit, dann ist das viel zu wenig im Verhältnis zu diesem großen Kostenaufwand und den Risiken, die sie unternehmerisch tätigen. Und trotzdem haben sie bewiesen, dass sie es können. Und jetzt kommen Politiker, die in ihrem ganzen Leben noch nie in irgendeiner Form in einem Risiko waren, sondern mehr oder weniger vom Staat subventioniert werden, dauersubventioniert werden und jetzt meinen, sie können den Leistungsträgern erklären, dass sie Rechte sind oder irgendwie sowas.
Ja, du, man merkt deine Wut auf die Nichtskönner und Nichtstuer. Ja, aber dafür haben sie natürlich Stylisten, Make-up-Artists, Friseure. Es kursiert gerade ein Foto von Herrn Habeck, das natürlich aus dem Shop auch kommt, aus dem Photoshop. Da sieht er wirklich gut aus. Wenn du ihn dann aber siehst, bei seinen hilflosen Versuchen vor der Kamera irgendwas gerade zu stellen, dann sieht der Mann ganz anders aus. Ich weiß nicht, was das Foto gekostet hat.
Ja, es ist wirklich wahr. Und ich habe ihn ja auch vorhin gesehen. Und bei dem, was er da natürlich auch sagte, ganz zum Schluss, übrigens, wir leben in der besten Republik, die wir je hatten.
Das hat er gesagt.
Das hat er wirklich gesagt. Heute hat er das gesagt. Und die wird jetzt quasi kaputt gemacht durch die Bauern. Man fasst sich bei so viel Weltfremdheit natürlich schon an den Kopf.
Ich werde die Rede mit dir noch durchsprechen. Okay. Ja, ich möchte da noch ein paar Aussagen von dir haben zur Einordnung dessen, was Superminister Habeck, Klimaminister ist er, Wirtschaftsminister ist er, Vizekanzler ist er. Ist eigentlich der Hammer, ne? Ja, okay, also bei der Ausbildung. Was der zu diesen Protesten sagt, der hat fast 9 Minuten geredet. Und wer die Rede geschrieben hat, keiner weiß es. Auf jeden Fall scheint die Bundesregierung, scheinen die Politiker, die Ampelweibchen und Männchen, sich einen feuchten Kehricht zu kümmern. Auch meine Idee finden Sie sicher nicht gut, sich an einen Tisch, an einen Krisentisch zu setzen, um zu beratschlagen, wie Sie diese Kuh wieder vom Eis bekommen, sondern die hauen noch mit dem Hammer obendrauf. Denn, das hat jetzt gerade die Welt berichtet, trotz dieser laufenden Proteste der Landwirte zieht die Bundesregierung ihre Sparpläne für Landwirte durch. Jetzt ist beim Sparpaket zum Haushalt 2024 der Bundestag am Zug. Neben diesen Maßnahmen im Bereich Landwirtschaft, die jetzt durchgepowert werden sollen, gab ja nur ein paar kleine Einschränkungen in den letzten Tagen, wo die Landwirte gesagt haben, nö, reicht uns nicht. Wo auch Herr Ruckwied, da hast du nachher noch ein bisschen was zu sagen dazu, das ist der Bauernpräsident, auch gesagt hat, machen wir nicht mit. Also, aber neben diesen Bereichen Landwirtschaft soll unter anderem jetzt mit diesem neuen Sparpaket eine Erhöhung der Ticketsteuer im Flugverkehr beschlossen werden. Das, ihr Lieben, würde euch alle dann wieder angehen und euch alle auch wieder treffen. Das heißt, die ziehen das Ding doch gnadenlos durch.
Naja, sie haben immer noch nicht verstanden. Und das ist ein Problem, welches ich sehe mit der Bildungsmisere, die eben halt auch in den politischen Spitzengremien angekommen ist, und dem Abstraktionsvermögen, sich vorzustellen, was es bedeutet, sein eigenes Geld verdienen zu müssen und es nicht nur einfach subventioniert zu bekommen. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Und die ziehen das jetzt irgendwie durch. Aber selbst wenn sie jetzt einbrechen würden und würden alle Maßnahmen, die die Bauern gefordert haben, würden sie dem entsprechen. Ich glaube, je länger sie warten, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das dann gar keine Rolle mehr spielt, weil man sagt, so, die Eigendynamik ist da und viele Menschen, das spürt man, die haben eine so hohe Motivation. Das ist übrigens das, was Habeck angeklagt hat. Er hat gesagt, die Menschen da draußen sind hoch motiviert. Das heißt, er hat das als destruktiv erkannt, dass die demotiviert sind, weil dass sie hochmotiviert sind, das fand er als dramatisch. Also er hat Probleme mit einem motivierten Volk. Er möchte offenbar ein demotiviertes Volk, ein träges Volk, welches irgendwie hinterherlatscht. Jetzt sind die aber motiviert und wollen Demokratie leben. Und das findet er natürlich jetzt dramatisch. Das zeigt das Ganze auch in der Misere.
Kommen wir gleich zu. Das Kabinett hat heute also auf jeden Fall eine sogenannte Formulierungshilfe für einen Gesetzentwurf beschlossen, den die Koalitionsfraktionen nun in den Bundestag einbringen können. Und wie es offiziell heißt, seien diese Sparmaßnahmen nötig, weil nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts eine Finanzlücke von rund 30 Milliarden Euro im Kernhaushalt und im Klima- und Transformationsfonds zu stopfen war. Also diese Summe, die variiert offenbar auch immer wieder. Mal heißt es 60 Milliarden, jetzt sind es 30 Milliarden. Andreas, dieser Klima- und Transformationsfonds, der ist ja schon mehrfach benutzt worden, um Gelder, die eigentlich in ganz andere Themen und Töpfe fließen sollten, dorthin umzuleiten. Denn Klima- und Transformationsfonds, das ist ja das Lieblingsthema von Habeck, von Frau Baerbock, von Herrn Scholz, von Herrn Özdemir, um das Land umzukrempeln.
Und wenn Sie jetzt halbwegs intelligent wären in der Politik, dann würden Sie sofort sagen, dass dieser Klimatransformationsfonds sofort abgeschafft wird, man sich sofort von der Agora-Energiewende verabschiedet. Energie lässt sich nicht wenden, das ist absurd. Und diese ganze Geschichte mit dieser Clan-Geschichte um Robert Habeck, mit Greichen-Clan und all diese Dinge, dass diese Möglichkeit, jetzt alles auf den Punkt zu bringen und zu sagen, okay, wir werden uns komplett neu ordnen, dann hätte der eine oder andere Politiker eventuell sogar noch eine Chance, wieder mit dabei zu sein. Aber wer jetzt bis zum Schluss versucht, dieses falsche System gegen die Menschen aufrechtzuerhalten, mit fadenscheinigen Mitteln, mit Vorwürfen, mit tatsächlicher Hass und Hetze, dann wird es immer schwieriger, dieses ganze Ding noch politisch durchzustehen. Also da könnte was auf diese Leute zukommen.
Ich möchte aber an dieser Stelle, wie wir es immer wieder tun, euch alle bitten, die ihr entweder beteiligt seid an den Demonstrationen oder vielleicht auch darüber berichtet, bitte, bitte, bitte bleibt in Frieden. Bitte vermeidet Aggressionen, vermeidet Gewaltaufrufe. Auch nicht solche Sätze wie, auf den gehe ich mit der Mistgabel los. Das ist schon angekündigte Gewalt. Wir müssen jetzt auch lernen, mit dem Wort sachgemäßer, vorsichtiger umzugehen. Also wenn wir von der sprachlichen, von der verbalen Gewalt sprechen, die sollten wir vermeiden, genauso wie die körperliche.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir gewaltlos bleiben müssen, alle gewaltlos bleiben müssen. Denn es ist so, die Menschen, die jetzt auf der Straße stehen, die empfinden sich im Recht und sie verteidigen ihre Freiheit. Es ist ein Verteidigungskampf, kein Angriffskampf. Über Jahrzehnte, genau genommen sogar über Jahrhunderte. Aber über die Jahrzehnte werden die Menschen angegriffen vom System, von den Organisationen, von den Philanthropen, von den NGOs und so weiter. Und wenn jetzt die Menschen bedacht aufstehen und sagen, stopp, wir verteidigen uns gegen diesen Krieg, der gegen uns geführt wird, aber defensiv, wir sagen einfach stopp und nicht weiter. Man darf nicht vergessen, die Menschenmasse, die dort auf der Straße ist, repräsentiert eben halt die Masse, während die Elite, die vermeintlich die Führung hat, nur eine ganz kleine Gruppierung ist. Wichtig ist jetzt eines, dass gerade Polizei und Feuerwehr und auch die Bundeswehrbeamten jetzt genau sich diesen Vorgang genau überlegen, was passiert, wenn ich jetzt einberufen werde und ich soll jetzt gegen das eigene Volk vorgehen. Dass man sich dann genau schon seinen Plan zurechtgelegt hat und sagt, nein, ich bin nicht dabei. Ich werde nicht gegen mein eigenes Volk eingesetzt werden und ich mache das nicht.
Ich möchte auch noch ein Wort sagen, weil es scheint tatsächlich auch so zu sein, dass wirklich rechte Gruppen, die auf Krawall aus sind, sich einmischen, unterwandern, sich einfädeln in eventuelle Protestzüge. Das wird natürlich ein heißes Thema werden.
Natürlich, aber wir wissen natürlich auch, und das wissen auch die Demonstranten, dass der Staat, dass die Verfassungsschutzorganisationen der einzelnen Länder ganze Armeen von V-Männern unterhält, die in diesen rechten Kreisen eben halt, die auch am Leben halten, regelrecht immer wieder mit Energie versorgen. Und wenn man dann einen wirklich dummen Pöbel dazu bringt, dann auf die Straße zu gehen, um eine Reichskriegsflagge zu hissen oder sonst irgend so etwas, dann müssen wir einfach wissen, das sind nicht die Demonstranten, sondern das sind irgendwelche aufgehetzten Dummköpfe und man weiß nicht einmal, ob der Staat sogar an den Stellen dahinter steht. Denn dafür wissen wir zu viel, dass die V-Männer oder die V-Frauen natürlich da mit drin involviert sind und das komplett unterwandert ist, diese rechte Szene. Mit Steuergeldern.
Ja, und um was geht's jetzt nochmal? Was ist es, was der eigentliche Hauptgrund sein soll, weshalb die Landwirte wütend sind? Es gibt viele mehr. Ich habe es vorhin gesagt, wir werden einen Sonderpodcast heute oder morgen zu diesem Thema veröffentlichen. Aber es geht um die Steuern. Bisher konnten sich die Landwirtschaftsbetriebe die Energiesteuer für Diesel teilweise zurückerstatten lassen mit einer Vergütung von 21,48 Cent pro Liter. Ursprünglich wollte die Ampel diese gewährte Hilfe, die gibt es übrigens seit 1951, komplett streichen und zwar sofort. Jetzt bekommen die betroffenen Betriebe mehr Zeit zur Anpassung, also das Sterben wird einfach verlangsamt. In diesem Jahr soll der Entlastungssatz um 40% reduziert werden, nächstes und übernächstes Jahr jeweils um weitere 30% und ab 26 wird es dann gar keine Subventionen mehr geben. Und diese Veränderung, ja, wir passen das jetzt an, die ist natürlich gekommen, Andreas, nachdem klar war, was da sich eventuell auf den deutschen Straßen bilden könnte.
Naja, wir müssen einfach sehen, dass hier eine ganz andere Situation eine Rolle spielt. Man will das Bauernsterben voranbringen. Man will die Zentralisierung der Weltordnung ganz klar in die Hände einiger weniger Menschen zu haben, um zum Beispiel mit diesen Geldern, die da jetzt genommen werden, CO2-Zertifikate, das sind ja alles diese Gelder, dieser Klimatransformationsfonds, all diese Dinger. Diese Gelder versandten dann in den Klimaorgien, die beispielsweise dann in Ägypten gefeiert werden und so weiter und so fort, um dann die große Party zu machen, wo dann Verträge geschlossen werden, wie weiter Gelder umverteilt werden. Es geht nicht um die Rettung der Erde, es geht nicht um das Klima, es geht schon gar nicht um ein Interesse der Menschen oder auch um die Gesundheit, sondern es geht um eine ganz klare Machtagenda, die man hier deutlich immer mehr ableiten kann. Ich bin so froh darüber, dass man, auch wenn man sich nicht mit diesen Themen beschäftigt, jetzt auch schon als Laie ziemlich genau erkennen kann, worum es eigentlich geht.
Ja, und wie ich gerade gesehen habe, eine Meldung, die veröffentlicht wurde, die Binnenschiffer haben sich offenbar dem Protest der Bauern und Spediteure angeschlossen. Ja, die blockieren jetzt den Mittellandkanal in Minden. Hattest du das schon gesagt?
Hab ich genau gesagt, ja.
Ach was, ich höre dir offenbar nicht zu, warum nur? Um ehrlich zu sein, das müsst ihr euch vorstellen, der Andreas kommentiert hier, während ich in den aktuellen Kanälen unterwegs bin, um eventuelle Entwicklungen hier mit euch gemeinsam abzubilden. Es gibt eine Meldung vom Fokus, da ist über Göttingen die Rede und da heißt es, dass unter den Protestierenden, da sind also bis zu 1000 Traktoren im Kreis Göttingen unterwegs, dasselbe nochmal an anderen Fahrzeugen und unter den Protestanten sind mindestens 40% eben nicht reine Bauernfahrzeuge, heißt es hier, sondern Gewerbetreibende, Spediteure, Heizungsbauer, Zimmerer, ein Dachdecker mit seinen 7 Fahrzeugen und der Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Göttingen, der heißt Achim Hübner, der sagt, es ist erstaunlich, wie viel Mittelstand das mitträgt. Denen ist der Agrardiesel Schnuppe, aber die haben wohl die gleichen Probleme wie wir. Und alle kämpfen für eine vernünftige, zukunftsfähige Politik. Und das geht natürlich auch die Handwerksbetriebe und die Spediteure an, die alle auch klagen, dass sie, Andreas, so viel Bürokratie aufgebürdet bekommen haben, dass sie kaum noch zum Arbeiten kommen.
Naja, das ist ja auch oft Thema in unseren Podcasts gewesen. Der Mittelstand waren immer die Garanten unserer Wirtschaftsordnung. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist Deutschland immer beneidet worden aufgrund der Tatsache, dass sie einen funktionierenden Mittelstand hatten. Und dass das natürlich angelsächsische Kräfte ganz schön doof finden, wenn da eine zu starke Wirtschaftskraft in Europa, womöglich noch in Deutschland entsteht und gleich nebenan ist dann eben halt Russland mit den größten Öl und Gas, also sonstigen Rohstoffvorkommen und wenn die sich dann irgendwann verbünden würden, dann könnten die natürlich eine große Wirtschaftsmacht werden und das will man eben halt nicht. Man spricht von freier Marktwirtschaft, aber nur so lange, wie man sie selbst regulieren kann.
Ja, eben gerade eine Meldung bei News, da ist Elon Musk, der Multimilliardär, der Inhaber von X, ehemals Twitter und vielen Starlink-Satelliten, der ist gefragt worden, ob er den Protest der deutschen Farmer unterstützt und der sagte, I do.
Kann ich mir gut vorstellen. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte ja auch immer eine sehr verhaltene Grundmeinung zu Herrn Musk, was gerade seine Dinge im Weltall, deine ganzen Satellitengeschichten, auch diese ganze E-Auto-Geschichte. Er verdient ja gar nicht sein Geld mit den E-Autos, sondern mit den CO2-Zertifikaten, die er aufgrund der E-Auto-Produktion eben halt verkaufen kann an andere Unternehmen, die CO2-lastiger sind. Das ist ja eine so absurde Geschichte. Aber mittlerweile ist es so, dass ich auch nicht mehr glaube, dass er so einfach mit allen so komplett unter einem Dach steckt. Das ist auch immer so eine ganz einfache Geschichte. Ja, die gehören alle zusammen. Ich bin da sehr viel vorsichtiger. Man muss sie an den Taten versuchen zu messen und nicht nur an dem, was sie sagen. Und da sind schon einige interessante Aussagen von ihm.
Jetzt wollen wir mal, es kommen bestimmt nachher, wenn wir es schaffen, noch einige Stellungnahmen von Politikern und Menschen, die sich pro Farmer, pro Bauern, pro Landwirte und pro Proteste äußern. Wie gesagt, der gute Herr Wirtschaftsminister, Superminister, Klimaminister, Vizekanzler Habeck, der ja zu Beginn, das kann man nicht oft genug wiederholen, seines Amtsantrittes vor 2 Jahren gesagt hat, das Antlitz des Landes wird sich verändern. Und immer kann man nur sagen, er muss hellsichtige Fähigkeiten haben, anders ist sowas nicht möglich. Und in dieser Rede, die er nun heute veröffentlicht hat, betont er erstmal, dass er natürlich total Ahnung hat. Er war 6 Jahre lang Wirtschaftsminister, er habe auch viele Betriebe besucht, mit Gespräche mit Bauern geführt und Landwirtschaftsminister war er doch, ne? Mhm. Und er sagt, ja, die arbeiten 7 Tage die Woche, sind immer auf Abruf. Wenn andere ihren Jahresurlaub machen, haben sie Erntezeit. Sie wirtschaften unter einem mächtigen ökonomischen Druck, dem Preisdruck durch die Discounter der großen Schlachthöfe und Molkereien, dem schwankenden Weltmarkt. Dann sagt er, es gibt gute Jahre, es gibt schlechte Jahre, aber vor allem gibt es ein strukturelles Problem. Bauern können ihre Produktionskosten oft nicht weitergeben, weil die Preise nicht von ihnen gemacht werden. Und er fügt an, dass trotz Inflation, höheren Energie- und Lohnkosten die Landwirte zum Beispiel den Milchpreis nicht einfach anpassen können. Sie haben häufig Schwierigkeiten, die Produktionskosten zu decken. Und sein Schluss daraus, den er zieht, ist, er sagt, es muss also immer mehr produziert werden und genau das passiert auch. Die Kühe geben heute gut 65% mehr Milch als noch vor 30 Jahren. Die Zahl der Höfe ist im gleichen Zeitraum um weit mehr als die Hälfte zurückgegangen.
Ja, und das Interessante ist, damit hat er recht. Und ich, für mich ist das so ein bisschen dieses Einschleimen bei den Bauern. Ich kann euch gut verstehen, aber wer soll es ihnen dann glauben? Denn er kommt ja jetzt mit raus, wo seine Hütte brennt und er seine Fähre nicht verlassen konnte, weil die Leute einfach ausgeflippt sind, weil sie gesagt haben, so geht es nicht mehr weiter. Wir lassen uns und unsere Familien nicht in ihrer Existenz vernichten. Und plötzlich fallen ihm diese Dinge ein. Die Frage ist, wer will ihm das denn noch abnehmen? Wer will ihm das denn abnehmen, dass er das wirklich meint und nicht nur, dass ihn das irgendwelche Schreiber vorgegeben haben, um versuchten, die Götter des Zorns ein bisschen zu beruhigen? Das ist wirklich schon fast ein bisschen lächerlich, das Ganze.
Also und nachdem er da einiges über kleine und große Höfe, über höhere und immer kleiner werdende Tierbestände von sich gibt, spricht er dann davon und sagt, meiner Ansicht nach sollte man die Debatte jetzt nutzen, um ernsthaft und ehrlich genau darüber zu diskutieren. Ist doch gut, ne?
Ja, vor allem ernsthaft und ehrlich, das wäre ja mal was Neues.
Dann sagt er, wir in der Bundesregierung sind den Bauern des Kostendrucks wegen entgegengekommen. Also er meint da dieses langsame Sterben.
Das langsame Sterben und der Kostendruck, den er hat, das sind ja die Kosten für die Klimaagenda, die umstritten ist und nicht diskutiert werden darf, auch nicht ehrlich diskutiert werden darf, so wie er es doch eigentlich fordert.
Ja, also er sagt, wir behalten einen wesentlichen Teil der jetzt diskutierten Subventionen bei, die Befreiung von der Kfz-Steuer für landwirtschaftliche Fahrzeuge, die ist zurückgenommen worden. Wobei man eben auch nicht weiß, ob das nicht nur vorerst ist und man dann anschließend wieder drauf tut. Und die Subventionen, sagt er, für den Agrardiesel bauen wir schrittweise ab. so wird es fairer. Wird es so fairer?
Naja, man weiß ja nicht, er dreht sich ja hier im Kreis und muss irgendwie Gelder bekommen, denn man weiß natürlich nicht, was er seinen Clans versprochen hat. Man weiß nicht, was Greichen noch von ihm erwartet. Wer weiß, was da schon alles für Zusagen gemacht wurde. Man weiß nicht, was die Agora-Firma, wo ja auch offenbar seine Freunde, Verwandten und sonst was mit drinstecken, was die alles schon zugesagt bekommen haben. Er kommt da offenbar nicht mehr raus. Aber seine private Fehde, die er eventuell hat, da im Rahmen seines Familienclans, kann ja nun keine Rolle spielen dafür, dass die Menschen eben halt ausgebeutet werden steuerlich.
Andreas, aber es geht ja auch um einige andere Dinge mehr. Du hattest ja, ich glaube, in einem der letzten Podcasts hatten wir auch darüber gesprochen, was die Ministerien in Berlin im Ausland alles so finanzieren, wo man sich fragt, neben diesen exorbitanten Waffenlieferungen in die Ukraine und den exorbitanten Summen, die in die Impfungen, die sogenannten, gesteckt wurden, ist ja auch von Afrika über China, über Arabien bis die Fahrradwege in Peru alles dabei und wird finanziert.
Ja, ich meine 50 Milliarden alleine für die Asylpolitik, die mit Asylanten in den wenigsten Fällen etwas zu tun haben. Und das ist wichtig, 50.000 Millionen sind das. Nochmal, 50.000 mal eine Million. Das müsst ihr euch bitte mal vorstellen. 50 Milliarden im Jahr. Die werden ausgegeben für Menschen, die illegal oder per Schlepper, die wiederum finanziert werden durch Gelder der Steuerzahler in Deutschland gegen ihren Willen. Ich bin ziemlich sicher, wenn die meisten das wüssten, wären sie dagegen, um sie dann dort eben rüber zu schippern. Das heißt, auch hier diese Agenda mit militärischen Mitteln einer Überflutung von Menschen, die gar keine Asylanten sind, sondern das sind ganz einfach nur Wirtschaftsauswanderer. Und die wandern ja nicht mal in die Wirtschaft ein in den meisten Fällen, sondern auch in die Sozialsysteme. All diese Faktoren, die kommen natürlich hoch. Und wir können das jetzt sehen, was wir wollen. Die gesamte Struktur der Bundesrepublik ist völlig löcherig. Und wo wir auch hingehen, werden wir fündig in den Fehleinstellungen. Und dieser ganze Sumpf, der nach oben kommt, wir reden immer von dieser Klärung der Brühe. Und das findet jetzt statt, von unten nach oben. Wenn man eine Brühe heiß macht, dann ist sie am Anfang eben halt so milchig. Man kann sie so nicht richtig erkennen. Und dann wird die von unten immer klarer. Und das wird alles nach oben getrieben. Und der Schmutz, der schwimmt dann an der Oberfläche irgendwann.
Ja, jetzt schwimmt er schon oben. Und Herr Habeck tut ja so, als ob diese Summe, diese riesen Milliardensummen, die jetzt eingespart werden müssen, weil das Verfassungsgericht ein Urteil gesprochen hat, dass das ein Elend, ein Jammer ist, der vom Himmel gefallen ist. Ich meine, der ist doch hausgemacht. Sie hatten einfach Geld zweckentfremdet, umgeleitet in ihren Klimafonds.
Richtig. Und das Problem ist ja, sie glauben ja selbst an diesen menschengemachten Klimawandel, meinen damit aber nicht die geostrategischen Einsätze von Unternehmen, die beispielsweise Wolken impfen und so weiter, also die physikalischen Manipulationen von großen Konzernen, die steuerlich auch wieder finanziert werden und von großen Konzernen und Philanthropen in die Welt gesetzt werden, sondern man redet ja von einer CO2-basierten Klimaerwärmung. Und diese ganze Geschichte, die muss bei der Gelegenheit genauso auf den Tisch wie alle anderen auch. Und dann kommen wir in eine neue Ordnung, wo wir Stück für Stück die Sachen dann auch in Ruhe, und zwar unaufgeregt. Ich bin ja innerlich aufgeregt aufgrund dieser ganzen Entwicklung im Moment, aber dann unaufgeregt, dann wirklich zu steuern.
Ja, und Herr Habeck sagt Folgendes. Worum es mir heute jedoch geht, ist etwas anderes. Hinter den angekündigten Protesten steht mehr als die jetzigen Regierungsentscheidungen. Wir alle erleben einen Umbruch. Kriege, Krisen, die hohe Inflation über die letzten 2 Jahre, die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, ist der Angst vor einer schlechteren gewichen. Erschöpfung und Enttäuschung, Sorge und Wut machen sich breit. Aber, und es ist ein großes Aber, wir dürfen nicht zulassen, dass Extremisten diese Verunsicherung kapern. Andreas, hat er gar kein Abstraktionsvermögen dafür, dass diese Enttäuschung, diese Wut aus ihrer Arbeit herrührt?
Ja, ich meine, er hält die Menschen für dumm. und er verhöhnt damit auch sein Volk, welches denken kann. Diese üblichen Muster wie rechtsextrem oder auch die Kriege, die entstanden sind oder die Inflation und so weiter, das sind hausgemachte Entwicklungen, die aus dieser gesamten westlichen Wertegemeinschaft unter der Führung bestimmter Kapitaleigentümer erst zustande gekommen ist. Und das kann man eben nicht mehr einfach so wegbügeln, aber daran erkennt man, ich glaube wirklich sogar, dass er das selber glaubt, was er sagt. Und das ist das für mich Erschütternde, was aber einmal mehr dafür spricht, dass wir dringend Fachleute brauchen in der Politik, die die Zusammenhänge verstehen und wissen, was Leistungsträger überhaupt heißt und eben halt dann weg müssen, schlicht.
Wie er es sieht, jedenfalls, wie er es offiziell sehen soll, bringt er hiermit auch zum Ausdruck. Habeck sagt wörtlich: Unsere liberale Demokratie ist ein Schatz, den wir verteidigen müssen. Warum lachst du denn?
Das ist lächerlich. Er führt den Sozialismus ein und spricht von einer liberalen Demokratie. Es ist ja unfassbar.
Dann sagt er, unsere Republik ist eine, für die wir arbeiten müssen. Gegen das Programm der Ressentiments und des Populismus halten wir ein Verständnis von erneuertem Republikanismus.
Ja, also man kann es nur noch hinnehmen und lächeln. Tut mir leid.
Und er sagt, es geht um einen solchen Patriotismus im besten Sinne. Der Bauernverband betont immer wieder, dass er gewaltfrei und friedlich demonstrieren will. Die Erfahrungen der letzten Demonstration zeigen allerdings, dass das nicht bei allen ankommt. Und jetzt wird er dann etwas deutlicher und sagt, wenn an Traktoren Galgen hängen, wenn Traktoren in Kolonnen zu privaten Häusern fahren, dann ist eine Grenze überschritten. Zu privaten Häusern sind sie noch nicht gefahren, sondern nur zu der Fähre.
Naja, er hat in einem nicht ganz Unrecht. Solche Galgensymbole sind nicht besonders förderlich und auch nicht günstig. Das stimmt, das sehe ich auch so. Sie stehen aber in keinem Verhältnis gegenüber der Gewalt, die der Staat mit seiner exekutiven Polizei und so weiter angewandt hat, gegenüber diejenigen, die sich einer staatlich angeordneten Verletzung ihres Körpers, nämlich durch eine sogenannte Impfung, wehren wollten und sind friedlich demonstrieren gegangen. Da wurden zwar keine Galgen vom Staat aufgehängt, aber die Demonstranten wurden brutal zusammengeschlagen. Und ich sage mal, das brutale physische Zusammenschlagen würde ich als noch dramatischer ansehen als ein Symbol eines Galgens, was auch nicht in Ordnung ist. Und hier erkennt man spätestens wieder die Doppelmoral.
Ja, und er sagt, er spricht also jetzt über Verfassungsfeinde, denen das Grundgesetz Grenzen setzen wird. Wer die Demokratie zersetzen will, muss dafür mit den Mitteln des Rechtsstaats zur Rechenschaft gezogen werden. Das kann man doch verstehen.
Verfassungsfeinde ist interessant. Man hat das Grundgesetz ausgehebelt bei dieser ganzen Corona-Nummer, wo jeder wusste, dass es eine Plandemie war, weil die Daten vorher schon geleakt wurden im Innenministerium im Juni 2020. Ab dem hätte man das sofort blockieren können und müssen. Aber die Politik und die Medien haben gemeinsame Sache gemacht. Für mich ist das ein komplizenhaftes Verhalten und hat die Menschen dann 21 in die Spritze laufen lassen.
Und Herr Habeck, ich komme mal wieder hier zu dem Thema zurück. Herr Habeck geht davon aus, dass Social-Media-Kampagnen teils von Putin bezahlt werden. Also jetzt auch. Nicht nur zum Ukraine-Krieg, auch nicht zur Pandemie. Da wurde ja auch immer wieder unterstellt, dass es Gruppen gibt, die von Russland bezahlt werden. Und hier heißt es jetzt also Social-Media-Kampagnen, die teils von Putin bezahlt werden, in denen man sich als Opfer inszeniert, um Gewalt gegen Personen und Dinge zu rechtfertigen. Politische Programme, die Umsturz oder gar Umvolkung das Wort reden und immer anderen die Schuld geben. Rechtsradikale, die den Schutzraum der Freiheit nutzen, um sie abzuschaffen. Das dürfen wir hier nicht dulden. Genauso dürfen wir als Gesellschaft den Platz nicht den Verfassungsfeinden überlassen.
Ich kann hier nur rein interpretieren, dass er seine Zuhörer für so dumm hält, dass er glaubt, diese ganzen Klischees, die er aneinander reiht, böser Russe und Klima und all diese Dinge, die da laufen und rechtsextrem, dass er damit die Leute noch hinter dem Ofen vorlockt. Er hat vergessen, durch diese Art der Argumentation hat er 40% der Menschen allein in Sachsen in die Arme der AfD getrieben, weil sie gesagt haben, wir wollen das nicht mehr. Wir haben also die Schnauze voll von dieser permanenten Angriffs- und von dieser klischeeartigen Pauschalverurteilung. Das ist sowas von out, was er da gerade gemacht hat. Das gibt's gar nicht.
Was ich auch vielleicht ein bisschen alarmierend einordnen würde, ist der nächste Absatz seiner Rede. Und da frage ich mich, was leitet man eventuell damit ein? Es heißt ja immer, dass der Beginn und das Ende einer Rede die Maßstäbe setzen. Und das ist das, was den Menschen im Kopf bleibt. Und hier kündigt er etwas an, was komisch ist. Er sagt, ich bin Minister, mich schützen qua Amt Beamte und sie tun das vorbildlich. Aber wie viele Menschen in Dörfern und Städten müssen allein mit Bedrohungen klarkommen, werden eingeschüchtert? Ihre Kinder, Männer, Frauen werden bedroht oder fühlen sich bedroht. Diese Menschen tragen die Demokratie. Für sie müssen wir eintreten. Diese Republik ist der beste Staat, den Deutschland je hatte. Wir müssen für sie einstehen. Wehren wir die Bedrohung ab, haken wir uns unter, seien wir solidarisch und in dem Sinne patriotisch, in dieser Woche und in den nächsten, in dieser Zeit. Andreas, werden Menschen in Dörfern und Städten bedroht?
Ja, also jetzt stürzt er intellektuell in den tiefsten Abgrund ab. Das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass er das wagt, solche Sätze überhaupt zu sagen. Und das zeigt jetzt im Prinzip die Hilflosigkeit. Er glaubt, dass die Menschen sich bedroht fühlen durch die ganze rechte Szene und durch die Populisten. Genau, die ganzen letzten Jahre traut sich ja keine Frau mehr Silvester auf die Straße, weil sie Angst hat vor den ganzen Rechtsextremen, die sie bedrohen. Ganz klare Situation. Und man sieht ja auch Menschen, vor allem eben halt auch Frauen, die Straße wechseln, wenn da mal wieder so ein rechter Mob auf sie zukommt, auf den Bürgersteig, wie wir sie überall finden. In Düsseldorf, in Duisburg, in Essen, in der Innenstadt oder in Köln auf der Platte beispielsweise, wenn Silvester ist. Da sind die ganzen Rechtsextremen, die ja letztendlich alle Menschen bedrohen. Frauen und Mütter und Kinder. Wem will er denn das jetzt noch erzählen? Die Hintergründe sind andere und jeder weiß es.
Ja, also das ist wirklich historisch. Also nicht nur das, was auf den Straßen passiert, sondern das, was wir hier so beobachten, könnte man Andreas als historisch einordnen. Nun haben sich natürlich auch viele andere zu Wort gemeldet, Politiker, Funktionäre und so weiter. Und ich will mal gerade sprechen hier von Herrn Rugwedt, dem Bauernpräsidenten. Der hatte ja die nur teilweise Rücknahme der Subventionskürzungen für die Landwirte abgelehnt und hatte den völligen Verzicht darauf verlangt. Denn auch er hat das so formuliert und sagt, das heißt ja am Ende sterben auf Raten. Das hat er heute bei der Klausurtagung der CSU-Bundestagsabgeordneten im Kloster Seeon gesagt. Und das sei inakzeptabel, hat er angeführt. Das müsse also zurückgenommen werden. Lass uns doch mal einen Blick werfen auf den Präsidenten des Landesbauernverbandes in Baden-Württemberg und den Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rugwedt. Der spielt ja jetzt doch eine herausgehobene Rolle. Er ist ja außerdem Präsident der Europäischen Bauernverbände, also auch Funktionär der EU, könnte man sagen, was man, wie du immer so schön sagst, auf keinen Fall mit Europa gleichsetzen
sollte. Richtig, das ist mir immer sehr wichtig, denn die EU ist aus meiner Sicht ein reiner Lobby-Moloch und hat mit demokratischen Strukturen natürlich überhaupt nichts zu tun.
Also du hast dir das mal näher angeschaut, diesen Herrn Rugwedt ein bisschen zu analysieren, der ja nun auch die Fäden in der Hand hält, ganz offiziell, und medienwirksam auf den Bühnen stand und steht und ja auch ganz offiziell dem grünen Landwirtschaftsminister Özdemir eingeheizt hat. Also auf jeden Fall hat es so ausgesehen. Jetzt frage ich dich nach all dem, was ich da bei dir auf deinen Zetteln sehe, war das Show? Du hast mir ja auch ein bisschen was berichtet gestern noch abends, als wir zusammensaßen, über die Verflechtungen der einzelnen Akteure.
Das große Problem ist, dass Verbände, genau wie Parteien, eine starke Korruptionsanfälligkeit haben können, nicht müssen. Aber ich versuche das mal strukturierter anzugehen, anhand des Bauernpräsidenten, der sich ja vordergründig mit den Bauern uneingeschränkt solidarisiert. Herr Ruckwied ist zum Beispiel auch Mitglied des Aufsichtsrates der sogenannten BayWa AG. Die BayWa AG, die hieß bis 1972 Bayerische Warenvermittlung Landwirtschaftlicher Genossenschaften AG. Das ist ein international tätiger Konzern mit Hauptsitz in München. Ich finde das ganz wichtig, diese Hintergründe zu wissen. Und von diesem Agrarhandelskonzern BayWa, da erhielt Herr Ruckwied zum Beispiel 48.152 Euro. Dieses Unternehmen ist aktiv im Bau- und Energiesektor und der Digitalisierung tätig. Und seit einigen Jahren sind auch erneuerbare Energien ein Geschäftsfeld. Also alles Strukturen der Agenda, die man auch im WEF findet.
Ja, die grüne Klimapolitik einfach ausmachen, die ja Habeck und Co. und Agora und Greichen und so weiter und Familienangehörige in den letzten Jahren mit Nachdruck vorangetrieben haben. Das sind ja Dinge, die eigentlich nicht so viele Leute wissen, was du hier gerade mit uns diskutierst. Glaubst du, dass die Landwirte, die Bauern eigentlich wissen, welche Rolle Herr Ruckwied sonst noch so spielt?
Ich denke mal, die meisten werden es nicht wissen, aber es ist wichtig, dass sie es eigentlich wissen. Er ist nämlich auch Mitglied des Aufsichtsrates der Südzucker AG und dort erhielt er als Aufsichtsratsmitglied 60.000 Euro. Das sind übrigens Summen, alle, die wir hier hören, die meisten Bauern eben halt nicht in ihrem Säckel übrig behalten, wenn sie das ganze Jahr über gearbeitet haben. Ruckwied hält zum Beispiel nach Recherchen der ARD-Redaktion Monitor. Ist interessant, ich nehme hier mal bewusst jemanden aus dem Mainstream. Der erhält dort, der Herr Ruckwied, 8 vergütete Mandate in Aufsichtsrat und Verwaltungsräten, zum Beispiel bei der Messe Berlin. Spannend war übrigens die Reaktion des Bauernverbandes selbst als Monitor, diese Zusammenhänge in einer Sendung auch veröffentlicht hatte. Der Bauernverband selbst ließ dann über eine Rechtsanwaltskanzlei aufgrund dieser Monitorsendung mitteilen, dass die von Monitor aufgelisteten Bezüge nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entsprachen, was immer das heißt, und auch nicht veröffentlicht werden dürften. Das ist wichtig vielleicht. Es handele sich nämlich um Nebentätigkeiten, die der Präsident des Deutschen Bauernverbandes in seiner Freizeit erwirtschaftete. Und daher bestehe hier kein öffentliches Interesse. Na, wenn er sich da mal nicht irrt.
Also ich finde schon, dass ein öffentliches Interesse bestehen sollte, wenn ein offizieller Vertreter der hart arbeitenden Bauern laut Monitor allein im Jahr 2020 durch seine Aufsichtsratstätigkeiten 167.000 Euro Nebeneinkünfte von diesen Unternehmen erhalten haben soll, die der Agenda der Bundesrepublik nahestehen. Andreas, bevor du hier antwortest, noch eine vorgeschaltete Frage. Bei mir poppt immer auf Interessenskonflikt.
Das ist genau die Situation. Und ein Interessenkonflikt kann man ja diskutieren, indem man ihn nach außen trägt, und zwar mit eigenem Interesse auch, um dann zu erklären, dass ihr euch keine Sorgen machen müsst, dass es einen Interessenkonflikt dann eben halt nicht gibt. Also es ist ganz wichtig, nämlich, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, nämlich dieser Interessenkonflikt. Die Bundesrepublik Deutschland ist zum Beispiel der zweitgrößte Finanzier der WHO, also der Gesundheitsorganisation. Und diese WHO will ja die gesamte private Landwirtschaft weltweit vernichten. Das hat Tedros gerade aktuell in einer Ansprache formuliert. Das ist nämlich der Präsident der WHO. Und wenn dann ein Interessenvertreter der Bauern, die vernichtet werden sollen, in Strukturen eingebunden ist, die dieser Zerstörung nicht entgegenstehen, dann wird es aus meiner Sicht schon kritisch. Übrigens sitzt der deutsche Präsident des Bauernverbandes auch im Verwaltungsrat der KfW, der Kreditanstalt für Wiederaufbau, nämlich gemeinsam mit Robert Habeck, Christian Lindner, Annalena Baerbock und Cem Özdemir. Das ist der, dem er da so den Kopf gewaschen hat. Und ich finde das wichtig, dass die Leute das zumindest wissen.
Dann sag uns noch mal etwas über die KfW.
Die KfW ist eine Kreditanstalt für Wiederaufbau. Das ist eine staatliche oder halbstaatliche Organisation, die in verschiedenen Bereichen bestimmte Strukturen finanziert. Damals zum Beispiel ging es um das Berlin-Förderungsgesetz und so weiter, als Deutschland noch geteilt war. Also da werden bestimmte Dinge finanziert, die der Allgemeinheit auch dienen sollen, ist mittlerweile zu einem reinen Kreditinstitut verändert worden. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein Kapitalsammelbecken und diese Organisation ist mit der Bundesrepublik stark in Verbindung. Und diese gesamten Unternehmen, die dort existieren, die mit dem Bund in Verbindung sind. Der ist ja auch beim SWR beispielsweise mit im Verwaltungsrat, also bei Medien beispielsweise. Auch das finde ich sehr wichtig. Und wenn dieser Staat der größte Finanzier der WHO ist und diese WHO die Bauern vernichten will, die der Bauernverband verteidigen will und der Bauernverbandspräsident dort selbst in diesen Strukturen mit in irgendeiner Form übertragen gesehen zumindest eingebunden ist, dann finde ich das nachdenkenswert.
Das ist gut, dass du das jetzt noch mal gesagt hast. Und ich will es noch mal ein bisschen aufdröseln, weil bei dir rattert es im Kopf und manchmal auch in der Sprache. Und dann ist das schon wieder durch und man hat es kaum erfasst. Das heißt, du siehst also den Interessenskonflikt darin, dass der Bauernpräsident Rugwied auf der einen Seite Institutionen unterstützt, die WHO unterstützen, die WHO aber gerade durch Herrn Tedros angekündigt hat, dass die Bauern, die Landwirtschaft als einer der größten CO2-Verursacher dezimiert werden soll, und zwar mindestens um 30%.
Genau so sehe ich das. Und wir müssen hier erkennen, das sind ja keine direkten Eingriffe, aber indirekte. Und es geht jetzt auch auf gar keinen Fall um die Bauernverbände an sich, sondern es geht darum, hier sensibel zu erkennen, wie anfällig solche Verbandsstrukturen, die übrigens auch mit Staatsgeldern meist mitfinanziert werden, die bekommen dann zum Beispiel als eingetragene Vereine eine Gemeinnützigkeit. Das heißt, der Staat verzichtet auf bestimmte Steuern. Sie bekommen auch oft sogar noch bestimmte Gelder zugeschanzt aus verschiedenen Quellen. Das konnte ich jetzt in der Kürze nicht im Detail prüfen. Aber letztendlich ist es so, dass hier eine Organisation staatlicher Strukturen dahinter steht, direkt oder indirekt, die letztendlich an der Vernichtung der Bauern mitwirken. Und das finde ich eben bedenklich. Allein durch die Finanzierung der WHO würde zum Beispiel der Bauernverband ganz klar sagen, oder auch die Bundesrepublik Deutschland, wir werden keinen einzigen Cent mehr in die WHO finanzieren, weil wir es nicht gutheißen, dass die Bauernverbände, das heißt die bäuerlichen Strukturen und Unternehmen final vernichtet werden, dann wäre das ein Zeichen. Aber das Gegenteil ist der Fall.
Wir, ich sage es jetzt zum dritten Mal, werden über diese globalen Interessensziele berichten in einem Sonderpodcast, was eigentlich wirklich hinter dieser Agenda zu stecken scheint. Das ist viel mehr als das, was wir hier mit Agrardiesel-Subventionskürzung oder Kfz-Steuerbefreiung und so weiter diskutieren. Ganz kurz noch, es gibt natürlich viele Statements, zum Beispiel hat der CSU-Landesgruppenchef Dobrindt gesagt, dass Deutschland jetzt zu kippen droht. Das hat der Bild gegenüber geäußert. Die Ampel bringt mit ihrer Respektlospolitik, hat er wörtlich gesagt, Bürger, Berufsgruppen, Mittelstand an die Belastungsgrenze, Heizungsverbotsgesetz, Bürgergeld, Migrationskrise, Finanzchaos verursachen eine seit Jahrzehnten nicht gekannte Polarisierung in Deutschland. Ich meine, auch wenn Herr Dobrindt alarmiert ist, aber wenn er von Jahrzehnten spricht, dann ist ja nun lange die CDU, CSU an diesen Prozessen mit beteiligt gewesen und er ist schon lange dabei. Hätte er vielleicht auch mal vorher ein bisschen was sagen können. Aber er sagt, es ist jetzt die Ampel, die zum größten gesellschaftlichen Klimarisiko geworden sei. Und er fordert jetzt Neuwahlen. Was noch ganz spannend ist, ist in Niedersachsen der SPD-Ministerpräsident Weil, der stellt sich hinter die Bauern und sagt, die Ampel soll gefälligst tun, was die Bauern wollen. Und das ist also ein Druck von einer Seite, wie man es vielleicht bisher nicht erwartet hat. Das hat er heute im ZDF-Morgenmagazin gesagt. Die Bundesregierung, die soll also reinen Tisch machen und den Konflikt beenden. Wörtlich sagte er, ich glaube, dass die beiden Vorschläge eine Branche doch stärker treffen als andere. Und ja, also damit meint er die Agrardieselgeschichte und so weiter. Ist das eine Überraschung, Andreas, wenn er plötzlich sich so dahinter stellt? Wie würdest du das einordnen?
Den brennt der Kittel, ganz einfach. Wir sehen das an der widersprüchlichen Aussage. Die einen SPD-Funktionäre sprechen von populistisch agierenden Rechtsextremen, die dort demonstrieren. Und ein Ministerpräsident aus derselben Partei fordert sich, ihnen zu unterwerfen und zu sagen, wir sollten ihnen nachgeben. Was ist denn das für eine Aussage alleine? Es ist ja nur noch ein Paradoxon hin und her. Man braucht wirklich kein Abitur, um die Zusammenhänge zu verstehen.
Ja, ich danke dir bis hierher, Andreas. Ihr Lieben, wir werden natürlich dranbleiben. Ihr werdet in unserem Kanal fast rund um die Uhr versorgt mit Informationen. Wir hoffen, dass viel Licht und Frieden über all diesen Veranstaltungen liegt, wünschen allen eben auch die Friedensbereitschaft, keine Gewalt, keinen Hass, keine Hetze. Das gilt sowohl für die Demonstranten als auch für die Politiker und die Mainstream-Medien.
Genau so ist es. Und ich bitte um Verzeihung, wenn meine Emotionen manchmal auch ein bisschen blank liegen. Im Prinzip bin ich ein wirklich friedlich liebender Mensch und das will ich auch bleiben.
Im Abendgebet heute werden wir auch über Maßnahmen sprechen, wie wir unseren Teil für eine friedensreiche Zeit beitragen können. Dankeschön.